Liebe Versammlung, möge unser Gott uns segnen. Lasst uns aufstehen, ich möchte beten. Unser Vater im Himmel, du weißt, je älter ich werde, desto mehr brauche ich deine Anleitung beim Predigen. Desto abhängiger werde ich von dir, von deiner Unterstützung, von deiner Führung. Bitte lass mich auch heute zum Segen für deine Kinder, für meine Zuhörer sein. Amen. Apostel Paulus, der betende Verkündiger. Zwar werde ich in meiner Botschaft diesen Satz nicht ganz folgen, nicht ganz ihn darlegen, aber ich denke, er fasst zusammen unseren Text, was ich uns auch sagen möchte. Wir befinden uns im Epheserbrief, haben bis jetzt zwei Predigten gehört. Einmal die einleitenden Gedanken von Jürgen Schulz, dann den Text 1,3,15. Eduard hat uns die Rolle des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in unserer Errettung aufgezeigt. Danke, Eduard, für deine gesegnete Botschaft. Es ist unmöglich, die Fülle der Botschaft dieser Verse in 30 Minuten zu packen. In diesen ersten Versen ist eine geballte Menge an Gedanken. Da unser heutiger Text auf den vorigen aufbaut, möchte ich eine kurze Wiederholung machen. Der Handelnde in diesen ersten Versen ist der dreieinige Gott, wie wir es auch gehört haben. Er, der Gebende, der Mensch, der Empfangende. Geschwister, und wir müssen es sehen, wir haben in diesen ersten 14 Versen kein Handeln von Seiten des Menschen. In diesen Versen handelt allein Gott. Gott, der Aktive im Geben, der Mensch, der Passive im Beschenktwerden. Es ist hier nicht gesagt, dass die Epheser darum gebetet haben oder Paulus darum gebetet hat. Gott gibt in seiner Gnade. So wie der Drei-Personen-Gott an unserer Errettung teilnimmt, spricht Paulus drei Abschnitte unserer Errettung an, die er jeweils mit einem Lobpreis abschließt. Zuerst geht es um die Vorherbestimmung und Auserwählung zur Sohnschaft. Er schließt diesen Gedanken im Vers 6 dann ab. Ich lese aber 5 auch. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Es ist die Genfer Übersetzung. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Dann der zweite Gedanke, geht es dann darum, dass wir durch Christus freigekauft, uns alle Sünden vergeben und mit allem himmlischen Segen beschenkt sind, um in ihm zu leben. Das drückt er dann in Vers 12 so aus, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Andere Übersetzungen sagen Leben, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Ich finde die Übersetzung hier mit dem Wort, es ist die Elberfelder Übersetzung, zum Preise seiner Herrlichkeit sein, mehr aussagt als Leben. Leben ist, was ich tue. Sein schließt Leben ein. Er spricht aber auch von meinem Inneren. In Gott sein. Und aus diesem Sein heraus leben. Handeln. Und als drittes haben wir den Heiligen Geist als Anzahlung der endgültigen Rettung bekommen. Vers 14, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Diese Verse offenbaren uns also den gewaltigen Reichtum, den wir in Christus haben. Wenn in den Versen, in den ersten 14 Versen Paulus als Überbringer der Botschaft Gottes spricht. Paulus überbringt, sagt uns den Ratschluss Gottes in unserer Rettung, wird er in den Versen 15 bis 23, das ist unser Text heute, zum Handelnden, zum Beter. In den ersten 14 Versen sagt er nur weiter, was Gott tut an uns Menschen. Dann handelt er in den Versen 15 bis 23. Wir lesen uns den Text. Ich lese aus der Elberfelder Bibel die Verse 15 bis 23. Deshalb höre ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der Abschnitt beginnt mit einem Deshalb. Oder wie die Neue Genfer Übersetzung übersetzt, hinzukommt. Es kommt noch hinzu. Oder die Neue Lebenübersetzung, Neues Lebenübersetzung, das ist auch der Grund, warum ich weiter rede. Deshalb bezieht sich auf diese wertvolle Rettung des dreieinigen Gottes, die in den Versen 3,14 beschrieben ist. Wir haben ja darüber gesprochen. Von der auch Petrus sagt, in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8, die Verse 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Noch konkreter beziehe ich unseren Abschnitt auf Vers 12. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Andere Übersetzungen leben, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Paulus zeigt uns nun auf, wie dieses Sein in Christus bei uns Wirklichkeit werden kann. Wir sind von der Knechtschaft der Sünde freigekauft. Wie geht es in unserem Leben weiter? Auf diese Frage antwortet Paulus in den Versen 15, 23. Weil Paulus wahrscheinlich durch Epaphras Nachricht bekommen hat, wie es mit den Gläubigen steht, drängt es ihn ins treue, beharrliche Gebet. Meine Geschwister, ich meine, so verstehe ich den Text, ich weiß, dass nicht alle Ausleger so denken, dass wir hier nicht das Gebet des Paulus zitiert bekommen, sondern er spricht über sein Gebetsleben zu ihnen. Er dankt Gott für ihren Glauben und ihre Liebe, wobei der Glaube die senkrechte Verbindung mit Gott ist und die Liebe die waagerechte zu den Menschen ist. Also der Glaube ist die Verbindung mit Christus im Himmel, die senkrechte. Die Liebe breitet sich aus zu den Heiligen, zu den Menschen. Ich lese den Vers 16, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Helge Stadelmann schreibt in seinem Kommentar zum Epheserbrief, der Glaube wurzelt in Jesus und verbindet mit ihm. Zugleich zeigt sich bei den Gläubigen die Liebe zu allen Heiligen. Lebendiges Christsein äußert sich immer in doppelter Weise. In der Glaubensverbindung nach oben zum Herrn und in der Liebesbeziehung nach rechts und links zu den Glaubensgeschwistern. Ich habe mich gerade vertan, den 15. Vers hätte ich lesen sollen. Deshalb höre ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Die Agape-Liebe, um die es hier geht, ist die Liebe zu den Menschen und zu Gott. Die ist ohne die glaubende Verbindung, die gläubige Verbindung mit Christus, schlicht unmöglich. Wir Menschen sind geneigt, ein anderer weh zu tun, ein anderer zu verletzen. Und nur die Agape-Liebe, die selbstlose Liebe, die von Gott gelebte und gegebene Liebe, macht es möglich, Menschen zu lieben. Das ist ein Wirken Gottes. Dann sagt Paulus ihnen, was er für sie bittet. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. MacDonald schreibt hier, der Ausdruck Vater der Herrlichkeit kann dreierlei bedeuten. Gott ist der Ursprung oder Schöpfer aller Herrlichkeit. Wir wissen, dass Jesus Satan den Vater der Lüge genannt hat. Gott ist der Ursprung oder Schöpfer aller Herrlichkeit, so sagt MacDonald. Oder Gott ist derjenige, dem alle Herrlichkeit gebührt. Wir sind schlecht dran, wenn wir uns Herrlichkeit zuschreiben. Die Herrlichkeit gebührt Gott. Und der dritte Gedanke, Gott ist der Vater des Herrn Jesus, der die Herrlichkeit Gottes offenbart. Also, ich lasse alle drei Gedanken stehen. Vielleicht machst du dir ein Bild davon, was diese Herrlichkeit Gottes in sich hat. Erkennen bedeutet in der Bibel etwas durch Begegnung und Erfahrung kennenzulernen. Erkennen ist mehr als einfach ein Wissen haben über etwas. Erkennen ist durch Begegnung und Erfahrung mit der Person oder in diesem Fall mit Gott ihn kennenzulernen. Die Erkenntnis Gottes ist für das Glaubensleben von größer Bedeutung. Gottes Kenntnis ist immer zuerst eine Gabe Gottes. Mit dem menschlichen Verstand können wir Gott nicht ergründen. Wir können uns ein Wissen aneignen, aber wir werden ihn dadurch nicht erkennen. Es muss darum gebeten werden. Als Glaubende haben die Epheser den Heiligen Geist, von dem Jesus in Evangelium Johannes 16,15 sagt, alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Um Gott völliger kennenzulernen, brauchen die Epheser den Geist der Weisheit. Ich will es so deuten, dass in der Erkenntnis Gottes der Heilige Geist die Offenbarung Gottes über sich selbst und unser Intellekt zusammenwirken sollen. Also unser Verstand, unser Vermögen zu denken, das fasse ich in das Wort Intellekt, diese müssen zusammenwirken. Geschwister, ich muss Gott erkennen wollen. Ich muss darum beten, wie Paulus das hier getan hat für die Epheser. Und es ist für uns ein unermesslicher Segen, wenn wir Gott so kennenlernen, wie ihn uns die Bibel offenbart. Wie ihn der Geist Gottes uns hilft, in der Gemeinschaft zu erleben. Offenbarung hat mit der Zueignung von Erkenntnis zu tun. Weisheit dagegen ist die richtige Antwort dieser Erkenntnis auf unser Leben. So hat es MacDonald zusammengefasst. Die Gotteskenntnis fällt uns nicht einfach vom Himmel. Sie will erbeten sein. Geschwister, um Gott zu erkennen, müssen wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Nur so können wir ihn erfahren, ja, erkennen. Die Verse 18 und 19, ich lese sie noch. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die Erkenntnis wirkt sich durch die von Gott erleuchteten Augen im Leben des Glaubenden wie folgt aus. Erstens, was die Hoffnung seiner Berufung, Vers 18b, die Hoffnung des ewigen Lebens aus Gnade, dass der an Christus Glaubende nicht ins Gericht kommt. Evangelium Johannes 3,18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wie Paulus es an die Galater schreibt, Galater 5,5, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Wir sind noch nicht am Ziel mit euch. Wir sind gerettet. Wir werden von Gott getragen und bewahrt. Aber wir müssen noch in den Himmel hineingerettet werden, wie Paulus es in einem anderen Brief schreibt. Ich hatte ein Erlebnis. Es war Anfang der 70er Jahre. Erreichte unsere Gemeinde in Barnaul eine Bitte eines Mannes aus einem Dorf, der wollte getauft werden. Die Brüder schickten mich und noch einen Bruder dahin. Wir kamen in das Dorf. Der Mann war 77 Jahre alt. Er leitete eine kleine Gruppe evangelischer Christen, hatte immer wieder das Wort gepredigt, dementsprechend gelesen und kam zu der Einsicht, die Kindertaufe reicht nicht. Ich muss getauft werden. Ich bin ein Kind Gottes. Gott hat mir vergeben, hat mir die Wiedergeburt geschenkt, aber ich muss getauft werden. Ich will getauft werden. Wir sprachen mit ihm. Seine Frau, wahrscheinlich auch in dem Alter, lief immer an uns vorbei. Trotz ihres Alters sehr beweglich. Und es brannte mir auf dem Herzen, sie zu fragen, sind sie auch gerettet? Und beim Vorbeilaufen, sie blieb nicht stehen, sagte sie, ich werde gerettet. Geschwister, ich bin immer wieder dankbar, dass die Frau von mir weglief. Damals wollte ich ihr sagen, wir sind gerettet. Heute sage ich, ja, wir sind gerettet von der Folge der Sünde, aber wir werden gerettet durch die Welt der Sünde hindurch und das durch die Kraft Gottes, nicht unsere Kraft. Und die dritte Rettung steht noch aus, wir werden in den Himmel hinein gerettet, wie Paulus es sagt. Also, und das in Hoffnung. Das sehen wir noch nicht, das haben wir heute noch nicht. Es wird kommen bei einem früher, beim anderen später. Vielleicht kommt der Herr und holt uns alle zu sich auf einmal. Weiß ich nicht. Ich denke, ich werde früher gehen als viele meiner Zuhörer hier heute. Das ist ein Geschenk Gottes. Zweitens sagt Paulus in diesen Versen, welch ein herrliches Erbe er für sie bereithält. Der Gläubige lernt Gott als denjenigen kennen, der in seiner Gnade und Liebe die Seinen überreich beschenkt. In Vers 14 sahen wir, dass wir durch den Heiligen Geist eine Anzahlung dieses Erbes erhalten haben. Ihr Erbteil ist gewiss und auch das zu Lob seiner herrlichen Gnade. Drittens, wie groß die Kraft ist, mit der er in den Glaubenden wirkt. Vers 19. Er unter uns den Glaubenden. Neue Genfer Übersetzung, an uns, die wir glauben, wirkt. Luther und Elberfelder schreiben, er in uns, die wir an ihn glauben. Und die Neues Leben Bibel schreibt, Entschuldigung, die neue Genfer Übersetzung, an uns, die wir glauben, er in uns, die wir an ihn glauben. Ob der Feind von innen, außen oder aus der Mitte der Menschen kommt, wir werden durch Gott getragen und bewahrt. Ich denke, die verschiedenen Ausdrücke der verschiedenen Übersetzungen sagen uns, dass das griechische Wort, das hier verwendet wird, das aussagt. Ob der Kampf in uns tobt, ob er von außen an uns herangetragen wird oder sogar aus der Mitte der Gläubigen kommt. Wir wissen, die Epheser Gemeinde hatte schon damals mit Irrlehrern zu kämpfen. Wirkt Gott in seiner großen Kraft und Stärke an uns. Geschwister, das ist mein größter Trost. Dass Gott in seiner großen Kraft und Stärke an mir, an einen jeden von uns arbeitet. Er sagt aber auch, dass nicht ich in den Himmel komme, sondern dass es Gottes Gnade ist. Sein Wirken. Die Gemeinde im Himmel singt, du hast uns gemacht zu Königen und Priestern. Dein Blut hat uns erkauft. Meyer sagt, es geht um Kraft. Es geht um seine Kraft. Es geht um große Kraft, denn weniger würde nicht ausreichen. Es geht um überweltlich große Kraft, die alles Denken übersteigt. Diese Kraft hat Gott zu unserer Erlösung eingesetzt. Er wird sie auch zu unserer Bewahrung und dereinst zu unserer Verherrlichung einsetzen. Der Glaubende wird durch diese Kraft in seinem Kampf mit den widergöttlichen Mächten gestärkt und bewahrt. Es geht immer um die Kraft Gottes. Die in unserer Schwachheit zum Einsatz kommt. Es muss dem Bibelleser auffallen, dass wir es im ganzen ersten Kapitel nicht mit einem fordernden Gott, sondern mit einem schenkenden Gott zu tun haben. Gott beschenkt uns Menschen. Er beschenkt diejenigen, die zu ihm kommen, die in Reue und Buße zu ihm kommen. Denen schenkt er Leben, ewiges Leben. In den Versen 20 bis 23 zeigt Paulus dann am Beispiel Jesu diese Kraft und Macht Gottes. Also das ist nicht bloße Theorie. Nein, Gott hat so gehandelt, sagt Paulus, wie er es den Ephesern in den Versen gesagt hat. Vers 20, das, was Gott mit uns vorhat, hat er an Christus schon vollbracht. Ich lese den Vers. Die hat er in Christus, also die Macht und Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. In Vers 21, Christus unerreichbar für alle Macht des Bösen. Ich lese den Vers. Über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Meine Geschwister, da wo dieser Herr wirkt, kann keiner widerstehen. Und dann die Verse 22, 23. Christus als Haupt des Leibes seiner Gemeinde. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das wird Gott in unserem Leben werden. Das ist die Gabe Gottes. Das ist seine unermesslich große Gnade. Ich komme zum Schluss. Die Schlussfolgerung, wenn wir Gott als den Allmächtigen, Herrlichen kennen, sind unsere Probleme klein. Es gibt ein Buch, das ich sehr empfehlen würde, wenn Menschen groß und Gott klein ist. Geschwister, dann haben wir Probleme, Riesenprobleme in unserem Glaubensleben. Aber wenn Gott groß und die Menschen klein sind, dann können wir getrost in den Kampf gehen. Und das, glaube ich, will Paulus durch seine Worte an die Epheser bewirken. Gott in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit zu erkennen. In ihm geborgen können wir voller Zuversicht unsere Zukunft in unsere Zukunft blicken und Gott danken als solche, die da wissen, das ewige Leben zu haben. Ich lese dazu den 1. Johannesbrief, Kapitel 5, 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das Wissen um das ewige Leben, sagt der Apostel Johannes, soll uns dazu führen, dass wir an Gott glauben, dass wir Gott glauben, der an uns in seiner großen Macht und Stärke wirkt. Lasst uns ihn anbeten. Stehen wir dazu auf. Amen. Unser Vater im Himmel, danke, dass du uns nicht nur angenommen, nicht nur unsere Sünden vergeben, nicht nur die Wiedergeburt geschenkt hast, sondern dass du mit uns gehst, dass du an uns arbeitest, dass du in uns wirkst. Danke, dass du dich uns zu erkennen gibst. Vater, und gib, dass wir in der Erkenntnis deiner wachsen. Lass uns aus Erfahrung der Gemeinschaft lernen, aus deinem Handeln, deinem Reden und deinem Wort lernen und so die Kraft bekommen, um unser Leben zu meistern und etwas sein zu Lobe deiner herrlichen Gnade. O Vater, wirke und handle in unserem Leben nach deinem Wohlgefallen und lass uns etwas sein zu Lobe deiner herrlichen Gnade. Amen.